Ja, liebe Zuhörer, willkommen. Viele Grüße aus Venedig. Willkommen zum Arteschock Podcast. Es ist die dritte Podcast-Folge. Mein Name ist Rüdiger Suchsland. Ihr könnt meine Texte aus Venedig auch auf Arteschock nachlesen und dort natürlich von vielen Autoren alle möglichen Texte aus der Welt des Films, aus den aktuellen Kinos und dem aktuellen Kinoangebot, insbesondere in München. Wir sind ein Münchner Filmmagazin und pflegen unter anderem die Münchner und die bayerische Filmkultur. Aber jetzt sind wir in Venedig. In Venedig finden die Filmfestspiele statt. Das ist die 77. Ausgabe. Und langsam aber sicher neigt sich das Festival in die Zielgerade. Das letzte Drittel hat begonnen vor etwas über einer Woche, am Mittwoch vor einer Woche, den 2. September wurde eröffnet. Und heute haben wir Donnerstag, den 10. September. In 2 Tagen gibt es die Preise, den Goldenen Löwen und alle möglichen anderen Preise. Und ich möchte heute über zwei neue Filme reden. Der eine hat heute, an diesem Donnerstag, Premiere. Ist also schon, hat schon angefangen, die Premiere, wenn ihr diesen Podcast hört. Das ist der deutsche Beitrag und morgen die ganze Welt von der Regisseurin Julia von Heinz. Wie es der Zufall will, ist sie auch eine Münchner Regisseurin, was uns natürlich freut. Aus Lokalpatriotismus. Der zweite Film, über den ich dann noch sprechen möchte, der läuft in der Horizonte-Reihe. Das ist die zweitwichtigste Sektion, kann man glaube ich sagen, hier bei der Mostra di Cinema und stammt aus Mexiko und heißt Selva Trágica, also Tragic Jungle, tragischer Dschungel. Im Hintergrund hört ihr die Vögel. Ich sitze nämlich gerade auf einer Terrasse meiner Unterkunft und kann im Hintergrund auf die Lagune sehen. Es ist ein weitgehend ein blauer Himmel, also genauso wie sich immer alle in Deutschland vorstellen, dass Filmkritik in Venedig ungefähr läuft. Und ich versuche mal ein bisschen was über diese zwei Filme zu erzählen und freue mich dann auch, wenn es von euch Rückmeldungen gibt, wenn es von euch Lob gibt oder Kritik. Das ist immer gut, denn dieser Podcast ist ja erst am Anfang. Wir versuchen das ein bisschen zu verbessern. Noch, ich habe das gerade mit den Vögeln und den Nebengeräuschen gesagt, weil ich natürlich nicht sicher gehen kann. Die beiden ersten Podcasts haben wir nachts aufgezeichnet. Da ist es ruhig. Jetzt ist es etwas lauter. Vielleicht kommt hier mal irgendwo ein Auto vorbei unten auf der Straße und es wird mal kurz laut. So ist das Leben. Ja, und morgen die ganze Welt. Im Wettbewerb um den Goldenen Löwen von Julia von Heinz. Es ist komisch, es ist mir aufgefallen, damit muss man mal anfangen. Es hat sogar was mit dem Film zu tun, dass offenbar Venedig ein ganz besonderes Faible für den deutschen Adel hat. Denn Julia von Heinz, man hört es schon, stammt aus einer adligen Familie, genauso wie Florian Henkel von Donnersmarck, der vor 2 Jahren mit seinem aus meiner Sicht grandios gescheiterten Film über Gerhard Richter. Wie hieß dieser Film noch gleich? Ich glaube, Werk ohne Autor oder Film ohne Autor, hier in Venedig lief. Auch ein adliger Name. Und eine Venedig-Siegerin und häufige Teilnehmerin ist auch Margarete von Trotta. Margarete von Trotta, die Grande Dame des neuen deutschen Films, hat den Film von Julia von Heinz offenbar sehr direkt empfohlen. Das wird hier kolportiert, wurde von mehreren erzählt, dass dieser Film von Margarete von Trotta dem Auswahlkomitee empfohlen wurde. Ich glaube zu Recht, das ist ein guter Film, der hier im Wettbewerb läuft, ein guter deutscher Film, der vor allem, muss man allerdings sagen, durch seine Geschichte interessant ist. Im Mittelpunkt, und hier schlagen wir jetzt den Bogen zu meiner Einleitung, im Mittelpunkt steht nämlich eine höhere Tochter aus landadligen Verhältnissen, sie heißt Luisa. Kommt, die Eltern leben in einem großen alten Haus mit prachtvollem Garten. Man geht am Wochenende auf die Jagd. Man trägt so Trachtenjankerl oder ein sogenanntes Barber Jacket. Das kennt ihr vielleicht von den Fotos von Prinz Charles von der Entenjagd. Es gibt einen Waffenschrank zu Hause. Es gibt eine Golftasche zu Hause. Man kann sich das ungefähr vorstellen. Und man kann sich, glaube ich, auch vorstellen, dass Luisa vom Leben noch ein bisschen was anderes will als diese dann doch auch sehr beschränkte Welt. Und sie sucht, wie man das so macht, wenn man 20 ist, eigentlich das Gegenteil. Sie schließt sich nämlich der Antifa an und sie geht in eine Antifa-Kommune. Wo das genau ist, wird nicht gesagt. Jetzt kann man sehen, wenn man die Stadt kennt, dass in Mannheim gedreht wurde. Natürlich steht das auch im Abspann. Wann das spielt, ist relativ klar. Es spielt nämlich heute. Wir haben eine Partei, die man nicht rechtspopulistisch nennen sollte, weil das zu harmlos ist, sondern die eben rechtsextremistisch ist im Deutschen Bundestag. Und es werden Kundgebungen dieser Partei gezeigt und es ist ziemlich klar aus dem ganzen Design der Darstellung dieser Partei, dass damit auf die AfD angespielt wird. Die Antifa kämpft dagegen, das kann man ganz gut verstehen. Vor allem aber kommt auch sehr schnell das raus, was ja inzwischen auch der Verfassungsschutz in Deutschland gemerkt hat, dass es nämlich einen fließenden Übergang von dieser parlamentarischen Arm des Rechtsextremismus gibt zum rechtsextremistischen Untergrund und zu so sonderbaren Schattenwelten, sei es die Pegida und ähnliche Demonstrationsbewegungen der extremen Rechten, seien es eher so die Salonfaschisten, die in irgendwelchen Kleinverlagen publizieren und auf Schlössern in Mitteldeutschland auch Salons und Akademien abhalten. Das ist so diese ganze Spannbreite. Das wird nur ganz nebenbei angeteased in diesem Film. Der ist ja auch kein Dokumentarfilm, aber es wird schon sehr klar, es gibt Querverbindungen zwischen den Leuten, die angeblich eine bürgerliche Partei sind und um Parlamentsmandate werben, und schlägernden, brutalen Skinheads, die auch mal ein Ausländerheim anzünden. Und auf der anderen Seite zu diesen angeblichen Wutbürgern, diesen Spießern im Reihenhaus mit einem großen Keller. Und in diesem großen Keller, das erzählt dann der Film, in diesem großen Keller, da lagern manchmal nur Mitgliederlisten irgendwelcher verbotenen Parteien und Gruppierungen. Manchmal lagert da auch Sprengstoff für den nächsten Anschlag. Jetzt ist dieser Film von Julia von Heinz und Morgen die ganze Welt, der ist in zwei Teile geteilt. Der eine Teil geht eher in die Breite. Da wird erstmal überhaupt erzählt, diese Luisa, diese Hauptfigur, ganz wunderbar gespielt von Marla Emde, die ist die Neue in der Antifa-Gruppe und über sie, über ihre ersten Blicke auf diese ihr auch nicht vertraute Welt, lernen wir diese Welt auch kennen. Wir lernen kennen, was die Antifa eigentlich den ganzen Tag macht, dass die natürlich nicht nur chillen und Musik hören und sich für die nächste Demo vorbereiten, sondern dass die zum Beispiel auch das machen, was eigentlich der Verfassungsschutz tun sollte, nämlich die Rechtsextremisten beobachten. Und die kommen dann, und dann kommen wir in diesen zweiten Teil rein. Im ersten Teil gibt es eher so Demonstrationen und Gegendemonstrationen. In diesem zweiten Teil kommen sie dann einer rechtsextremen Gruppe auf die Schliche, die offensichtlich Sprengstoff hortet und was immer sie damit genau vorhat. Das ist nicht so klar, darauf kommt es aber auch nicht an. Es ist nichts Gutes. Und die bespitzeln sie erst, verfolgen sie, dann klauen sie zum Beispiel Sprengstoff und vergraben den im Wald und wissen nicht genau, ob sie das nicht dem Verfassungsschutz oder den Behörden besser melden sollten. Was dafür spricht, ist, dass man dann natürlich vielleicht die gesetzliche Verfolgung und Verurteilung dieser Taten in die Wege leitet. Was dagegen spricht, ist, dass sie sagen, dass natürlich auch die deutschen Polizeibehörden, und das weiß man ja, dass da was dran ist, teilweise Sympathien haben für die Rechte und teilweise auch schon unterwandert sind von der extremen Rechten. Und natürlich besteht auch immer die Gefahr, dass man der Antifa das einfach nicht glaubt. Wenn die sich melden und sagen, hey, wir haben hier Sprengstoff gefunden, wird es ihnen am Ende noch in die Schuhe geschoben. Alle solche Aspekte werden hier erörtert und deswegen merkt man schon, das ist ein Spielfilm, der zwar eine persönliche Geschichte erzählt, auch ein bisschen Coming of Age, der aber gleichzeitig sehr, sehr realitätssatt ist. Und das ist eine Stärke, diese vielen Facetten und diese Realitätssättigung. Das ist ein Film aus unserer Gegenwart, mitten aus Deutschland, der auch durchaus die Schattenseiten dieses Deutschlands nicht verschweigt, nicht schön färbt. Es ist auch ein Film, der, wie ich finde, hervorragend gespielt ist. Ich habe Marla Emde schon erwähnt in der Hauptrolle. Man muss aber dann auch noch andere nennen. Es gibt nämlich so zwei Jungs, mit denen die ziemlich viel herumhängt. Und die werden gespielt von Noah Saavedra und von Tonio Schneider. Tonio Schneider vor allem ist eine wirkliche Neuentdeckung. Und diese beiden spielen ganz hervorragend. Das muss man selber sehen. Ich kann jedem nur empfehlen, dahin zu gehen, sich das anzugucken. Andreas Lust, den manche kennen werden, zum Beispiel die Hauptrolle in Benjamin Heisenbergs Film Der Räuber, spielt hier einen alten und ein bisschen desillusionierten Linksextremisten, der auch so eine Art väterlicher Freund, aber auch skeptischer Berater ist für diese jüngere Gruppe. Das sind jetzt erstmal die Stärken des Films. Ich glaube auch, dass die Inszenierung von Julia von Heinz gute Seiten hat, aber man muss gleichzeitig sagen, dass die Defizite und Schwächen des Films eher im Ästhetischen liegen. Da geht es nicht so sehr um die Inszenierung in dem kleinen Ding. Da finde ich, ist der Film ziemlich gut und in einigen Momenten erinnert das an die besseren Filme von Fatih Akin. Das ist ein Film, der sinnlich ist, unmittelbar und sinnlich, der direkt in das Gefühl hineingeht, der auch den durchaus bereit ist, so ein bisschen roh und grob und unperfekt, im guten Sinne unperfekt zu sein. Da geht es ja mehr um die Wildheit, um die Energie, die sich überträgt auf den Zuschauer. Das kann der Film ganz gut. Was der Film meiner Meinung nach nicht so gut schafft, das ist, dass er keine durchgängige Filmsprache hat. Dass man sowas wie den ästhetischen Entwurf und auch ein bisschen die erkennbare Regiehaltung, dass ich das vermisst habe. Das ist ein Film, der schon sehr stark bebildert, der auch versucht, realistisch zu sein, teilweise naturalistisch, aber es ist eben kein besonders gestalteter Realismus. Und das ist mir persönlich ein bisschen zu wenig. Der Film hat manchen sehr gut gefallen, anderen aber auch nicht. Gestern in der Pressevorführung, und ich habe schon auch das böse Wort von der Fernsehästhetik gehört, ist nicht mein Wort, kommt aber von anderen. Ich finde das mit der Fernsehästhetik ein bisschen zu hart, aber ich weiß, was damit gemeint ist. Es ist zu sehr illustrierend und auch manchmal illustrativ. Es werden hier Ideen und Geschehnisse bebildert. Es ist nicht so, dass das Bild selbst zum Ereignis und zur Realität wird. Und das ist genau das, was dann die Grenze dieses Films ausmacht. Und das ist im Übrigen auch das, was diesen Film unterscheidet von den Vorbildern der Regisseurin Julia von Heinz, die unter anderem Andrea Arnold nennt, britische Regisseurin, die auch sehr gut ist, der aber genau das gelingt, dass da dann doch die Bilder ein bisschen mehr noch Eigendynamik haben. Wenn man an andere britische Filmemacher denkt, also Mike Figgis etwa und dann vielleicht auch an Ken Loach, dann kann man auch sagen, dass natürlich zum Beispiel, im Übrigen wollte ich eben nicht Mike Figgis sagen, das nehme ich zurück, ich wollte sagen Mike Lee, deswegen habe ich jetzt kurz gezögert, Mike Lee und Ken Loach. Wenn man an Mike Lee und Ken Loach denkt, dann kann man sagen, dass hier auch in diesem Vergleich eine Sache deutlich wird, davon abgesehen, dass das viel erfahrenere Filmemacher sind, das kann man Julia von Heinz nicht vorwerfen. Was man aber sagen kann, woran sie noch arbeiten sollte, ist auch der Humor des Films. Denn wir wissen, dass Ken Loach sehr, sehr ernste, sehr, sehr traurige Geschichten erzählt, dass er aber gleichzeitig selbst in den traurigsten Momenten dann auch Augenblicke des Witzes und des Humors hat, Momente, in denen man lächeln muss als Zuschauer, mit dem er das eben auch bricht und mit dem er scheint mir eine zwingendere Emotion beim Zuschauer herstellt. Das sind also so die Einschränkungen dieses Films. Trotzdem muss man sagen, und Morgen die ganze Welt von Julia von Heinz ist im Prinzip ein gutes Beispiel deutschen Kinos. Es ist im Übrigen auch mal wieder in dem Sinn ein schlechtes Beispiel für alles das, was in der deutschen Filmförderung und Filmfinanzierung schlecht läuft. Denn Julia von Heinz hat im Interview erzählt, dass sie fast 20 Jahre lang an diesem Stoff gearbeitet hat. Man muss nämlich wissen, dass das ein bisschen auch ihre eigene Geschichte ist. Wie genau, das muss sie, glaube ich, selber erzählen. Und ich denke, wir werden ein Artischock-Gespräch mit ihr auch machen. Aber ganz grundsätzlich weiß ich, dass sie selber mal Mitglied in einer Antifa-Gruppe war und eigene Erlebnisse hier verarbeitet. Wie nah dran das dann ist an dem Film, das muss man sehen. Was sie aber in diesem Film wirklich gut macht, das ist klar, das ist, dass sie Widersprüchlichkeit, auch politische Widersprüchlichkeit ein bisschen zeigt. Und hier sind dann eben die Grenzen der deutschen Filmförderung, weil man offenbar da immer das Bedürfnis hat, die Dinge weich zu spülen und insgesamt Geschichten, wenn man so will, auch politisch korrekt zu machen. Und Julia von Heinz hat durchaus den Mut, politische Widersprüchlichkeiten nicht aufzulösen in irgendwelchen wohlfeilen Formeln oder Happy Ends, sondern sie einfach in ihrer Widersprüchlichkeit stehen zu lassen. Was ich damit meine, ist insbesondere die Gewaltfrage. Die Hauptfigur Luisa, die Hauptfigur des Films, studiert Jura. Und ganz am Anfang sehen wir sie in einem Juraseminar, wo sie eine Passage bei ihrem Professor lernt aus dem Grundgesetz, das ist Artikel 20, das ist das Recht auf Widerstand. Das Widerstandsrecht, das ist eine große Errungenschaft des deutschen Grundgesetzes, das bedeutet, dass man natürlich gegen die Feinde der Verfassung, die mit Gewalt die Verfassungsordnung beseitigen wollen, selber Gewalt anwenden darf und dass man dazu das Recht hat. Im Einzelfall ist es extrem problematisch, wer entscheidet, wann das passieren darf. Das ist natürlich die entscheidende Frage. Aber es ist erstmal ein Grundrecht, was als Prinzip steht und dann ausgelegt werden muss. Und das ist ganz praktisch eine Frage, die sich zum Beispiel der Antifa stellt. Denn die Antifa wird ja oft so hingestellt, als sei das eine extremistische Organisation. Das ist, glaube ich, falsch. Das mag gelten für einzelne Personen. Aber die Organisationen als solche, als extremistisch und verfassungsfeindlich zu bezeichnen, das führt, glaube ich, in die Irre. Es ist ja auch interessant, dass doch eigentlich Antifaschismus etwas sein müsste, auf das sich der allergrößte Teil der Gesellschaft einigen kann. Man hat aber oft im Umgang dann das Gefühl, dass hier mit verschiedenem Maß gemessen wird und andererseits auch Dinge über einen Leisten geschlagen werden, die da nicht dazugehören, dass man also die Antifa gleichsetzt mit den Faschisten, gegen die sie kämpfen. Und genau diese Problematik, also wie drückt man das aus und wo soll man hier eigentlich stehen, das ist etwas, was Julia von Heinz in ihrem Film nicht weichspült, sondern durchaus an einigen Stellen sehr deutlich zum Thema macht. Darüber hinaus geht es dann natürlich auch eben um die Gewaltfrage, also um die Frage, ob Gewalt nicht unter bestimmten Umständen durchaus gerechtfertigt ist. Und das ist etwas, was das Widerstandsrecht, das ich eben erwähnt habe, im Grundgesetz ganz eindeutig bejaht und eindeutig auch in die Verfassung eingeschrieben hat, dass eben unter bestimmten Umständen Gewalt eine Lösung sein kann, ein Ausweg sein kann, nötig sein kann. Wann diese Umstände sind, ist die große Frage. Aber man muss, und das macht dieser Film klar, man muss vielleicht wegkommen von der sehr wohlfeilen und allzu einfachen Haltung, dass Gewalt in jedem Fall etwas Schlechtes ist und dass Gewalt nie eine Lösung ist. Manchmal ist sie das vielleicht schon, oder anders gesagt, keine Gewalt ist auch keine Lösung, dann, wenn einem zum Beispiel Neonazis mit unmittelbarer Gewalt gegenüberstehen. Und dann wird man sich wehren müssen, nicht nur wollen. Und schon dieses Beispiel zeigt, dass der Satz niemals Gewalt und keine Gewalt so einfach nicht ist. Was ich dem Film von Julia von Heinz hoch anrechne, ist, dass sie diese Probleme herausarbeitet und nicht zugleistert und dass sie den Mut hat, mit moralischen Konventionen des deutschen Films und insbesondere auch des finanzierenden Fernsehens zumindest ansatzweise zu brechen. Sie könnte da konsequenter sein, sie könnte da radikaler sein. Man hat auch das Gefühl, dass gegen Ende, dass am Ende des Films sehr viel gefeilt wurde, dass es da viele Versionen gab, dass der Film da eine Unentschiedenheit hat, die er vorher nicht hat, die vielleicht auch sowas wie ein fauler Kompromiss ist. Ich will jetzt nicht verraten, wie der Film dann wirklich endet, weil die Hauptfigur bis zum Schluss mit diesem Konflikt hadert. Soll ich, kann ich, darf ich gewalttätig sein oder nicht? Gegen Nazis, immer das nicht zu vergessen. Und mir ist diese Haltung und auch der Mut der Regisseurin erstmal hochsympathisch. Und ich glaube, dass sie im letzten Drittel, vielleicht auch gerade in der erwähnten Unentschiedenheit, einige Probleme und Konflikte aufmacht, über die wir alle auch weiterreden müssen und die wir in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, glaube ich, in der Gesellschaft noch weiter und anders verhandeln müssen. So, das ist der eine Film, über den ich sprechen wollte. Wir werden sicher noch mehr drüber sprechen und es wird auch einen Text drüber geben bei Artischock, vielleicht auch mehrere Texte. Der Film kommt ja auch dann irgendwann, ich glaube im Oktober noch sogar, in die deutschen Kinos. Ein zweiter Film, etwas ganz anderes, über den ich jetzt noch sprechen möchte, der heißt Tragic Jungle, Selva Trágica, stammt aus Mexiko, ist von einer Regisseurin, die Yolene Olaizola ausgesprochen wird. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig hingekriegt. Die hat schon mehrere Filme gemacht. Sie hat mindestens schon 4 Filme gemacht. Das ist also ihr 5. Film. Er läuft in der Horizonte-Reihe in Venedig und hatte gestern Premiere. Ja, was ist das für ein Film? Das ist ein Film, wenn ich jetzt sage, stellt euch einen Film vor, der im Dschungel spielt. Dann denken wahrscheinlich manche an Apocalypse Now. Und andere haben vielleicht so sinnliche Vorstellungen. Und man stellt sich erstmal vor, dass irgendwelche Grillen und andere Tiere zirpen. Man stellt sich eine Stille inmitten einer grünen, sattgrünen Landschaft vor. Büsche, Bäume, Tiere, die man nicht sieht, einen Himmel, den man kaum sieht, weil alles zugewachsen ist. Und tatsächlich, genauso wie diese Vorstellung ist, so beginnt dieser Film. Und so geht er auch weiter. In dem Sinn nämlich, dass hier etwas erzählt wird, was man erstmal nicht kapiert. Mit der Zeit stellte sich dann raus, dass das Ganze ungefähr 1920 spielt, dass es in dem damals britischen Belize spielt, also südlich, südwestlich, glaube ich, von Mexiko, Honduras. Und dass in dieser Landschaft Menschen zum einen nach Gummi suchen, also in Gummibäume so anschneiden, dass das Gummi herausfließt und dass man daraus dann diesen Gummirohstoff gewinnen kann und mit dem Geld verdienen. Dass es zum anderen aber auch in der Umgebung offenbar Klöster oder so Formen, es ist mal die Rede von einem Kloster, aber dann auch so Formen der Zivilisation gibt, bei denen Frauen, und zwar indigene Frauen oder auch Frauen, die aus Sklavenfamilien stammen, die also schwarze Haut haben und afrikanische Züge, in denen die in irgendeiner Form interniert sind, vielleicht gefangen gehalten werden, so ganz so klar ist es nicht, wie frei sie sind und wie frei nicht. Allemal beginnt der Film damit, dass zwei von diesen Frauen fliehen und mit einem Führer durch den Dschungel ziehen. Und ziemlich schnell ist dann klar, sie werden verfolgt und die Verfolger töten den Mann, der sie führt, und töten auch die eine Frau. Und dann sind wir mit dieser zweiten Frau, die Agnes heißt, allein im Wald. Sie trifft dann sehr schnell auf eine andere Gruppe, unter anderem dieser Kautschuksucher. Und sie wird weiterhin verfolgt. Und was wir dann eigentlich tun, ist, dass wir diese Gruppe von, ich habe es jetzt nicht durchgezählt, aber so geschätzt, so 8 Männern, zwei davon sind Indios, und der einen Frau begleiten bei ihrem Trip. Allerdings ein sehr mühsamer Trip, nämlich zu Fuß durch den Dschungel. Und das Einzige, was man hört, es gibt einen großen Fluss, das Einzige, was man hört, ist manchmal den Motor eines Bootes auf diesem Fluss. Und wir wissen, auf diesem Boot sind die Verfolger. Das sind 3 Männer, die schwer bewaffnet sind und ziemlich gut schießen können. Und zunehmend gibt es aber auch, wenn man so will, mysteriöse Szenen. Und man weiß nicht genau, ob diese mysteriösen Szenen nun einfach so sind, dass die Regisseurin ein Fantasy-Element hat, ein magisches Element, oder dass sie eigentlich nur das bebildern, was den einzelnen Hauptfiguren so erscheint. Es gibt zudem dann auch einen Text aus dem Off, der erzählt wird von einem der Indios, den wir schon am Anfang gesehen haben, als er so einen Gummibaum angeritzt hat. Der hat am Anfang in diesen ersten Bildern erstmal über den Dschungel philosophiert aus dem Off und hat gesagt, unter anderem den Satz: Der Dschungel gibt dir alles, aber der Dschungel nimmt dir auch alles. Also achte die Stärke des Dschungels. Und das ist sozusagen die Grundprämisse, unter der der Film stattfindet. Und was dann in den zunehmenden Passagen, die aus dem Off erzählt werden, dann herauskommt, ist, dass es so eine Figur gibt, die nennt sich Ishtabai. Das schreibt man mit X-T-A-B-A-Y. Das ist eine Figur aus der Mythologie der Mayas. Man kann das googeln. Und wird dann so einiges erfahren. Es gibt auch mehrere Bücher darüber. Das habe ich auch alles erst nach dem Film herausgefunden. Aber allemal macht die Regisseurin eine Geschichte, in der eine Frauenfigur neben der realen Komponente auch diese mythische Komponente hat. Und dann, wenn man so will, einen Haufen Männer um den Verstand bringt. Das Ganze ist tief verwurzelt in der Mythologie des Ortes und dieser Region, dieser Grenzregion zwischen Belize und Mexiko, und ist ein Film, als Film ein extrem sinnliches Erlebnis, ein sehr, sehr schöner Film, der ganz lebt von diesem Dschungel als sinnliche Erfahrung. Man bekommt zunehmend das Gefühl, mit den Figuren durch den Dschungel zu wandern. Man hört immer diese Geräusche, auch der Tiere. Manchmal sieht man Tiere, Affen, einen Alligator, Insekten und Vögel und sowas sowieso. Und man teilt ihre Ermüdung, man teilt ihre Verwirrung. Man ist gewissermaßen ganz drin und ganz subjektiv in einer persönlichen Erfahrung. Das heißt, es ist ein Film wie ein Trip, der den Zuschauer durchaus auch ein bisschen gefangen nimmt und ihn auf ganz ungeahnte, unvorhergesehene Terrains entführt. Das ist der besondere Charme und die Qualität dieses Films von der Regisseurin Yulene Olaisola. Wie man an dem Titel Tragic's Jungle, Selva Tragica schon hört, gibt es auch, wenn man so möchte, einen tragischen Aspekt. Der liegt darin, dass nämlich einer nach dem anderen von diesen Männern aus den verschiedensten Gründen, manchmal ist es auch gar nicht so klar, aus welchen Gründen, ums Leben kommt und stirbt. Und ob dann am Schluss überhaupt noch einer übrig ist, das ist auch nicht so klar. Wer in jedem Fall übrig ist, das ist diese Frau, die einerseits eine Frau ist, die geflohen ist, und andererseits vielleicht die mythische Göttin oder Geisterfrau Ishtabai, von der es heißt, dass jeder Mensch, nicht nur jeder Mann, sondern auch jede Frau, ihr in irgendeiner Weise irgendwann in ihrem Leben begegnet. Und die Schauspielerin, die Hauptdarstellerin, die in diesem Film die Rolle eben spielt, die hat dann auch erzählt in dem anschließenden Q&A, das war ihre erste Rolle und sie kommt selber aus einem Indio-Dorf, die hat erzählt, dass alle in ihrer Familie seien dieser Ishtabai schon begegnet und das sei eine sehr populäre, sehr beliebte Figur. Insofern könnte es auch sein, dass in diesem Film die Frau, die wir am Anfang sehen und mit der wir eigentlich hoffen, dass sie überlebt, durch den Dschungel fliehen, dass die von Anfang an eigentlich gar nicht bedroht ist, weil sie auch nicht wirklich existiert, sondern dass sie nur ein Inbegriff und ein Sinnbild ist. Jetzt fliegt hier gerade ein Flugzeug vorbei. Das gibt es nämlich auch auf Venedig, einen kleinen Flughafen mit Sportflugzeugen. Das also, jetzt ist der Flieger in den letzten Satz reingeflogen, denn ich wollte sagen, dass eigentlich diese Figur vielleicht keine reale Figur ist, sondern mehr ein Sinnbild für die Träume und die Ängste und die Fantasien aller Menschen, um die es hier geht. Und eine Art weiße Fläche, Projektionsfläche, in die jeder hineinlegt, was er und sie möchte. Eine große Empfehlung und ich hoffe, dass dieser Film auf die eine oder andere Weise vielleicht nach Deutschland kommt. Selva Tragica, Tragic Jungle. Bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich und euch vom Artischock Podcast. Es wird sicher weitere Folgen noch geben aus Venedig und dann auch schon, das kann ich schon vorbereitend sagen, ab der zweiten Hälfte nächster Woche dann in San Sebastian. Dort findet nämlich auch ein Filmfestival statt und da gibt es genauso gute Filme wie hier in Venedig. Aber noch sind wir in Venedig, noch werden die Goldenen Löwen erst übermorgen vergeben und bis dahin werden wir uns sicher nochmal hören. Danke, tschüss.